Außerdem sprach gestern Andrea Ypsilanti, die, drückt Menschus auf Schalke-Art aus, Ministerpräsidentin der Herzen, auf der Marburger Maikundgebung. Mit ihr unterhielten wir uns anschließend über Vergangenes und Gegenwärtiges.
Frau Ypsilanti, Sie sind in die SPD eingetreten, weil...
Ich aus der Gewerkschaftsbewegung eigentlich komme, aber dann studiert habe. Und da war Gewerkschaft eher nicht der richtige Platz und da bin ich in die SPD eingetreten. Aber natürlich immer mit dem Wunsch, etwas zu verändern. Ich war nie nur einfaches, stilles Mitglied.
Sie sind nach der Verabschiedung der Agenda 2010 nicht wieder aus der SPD ausgetreten, weil...
Weil es meine Aufgabe ist, als Sozialdemokratin innerhalb der Partei dafür zu kämpfen, die richtige Politik zu machen.
Sie haben gerade bei der Demonstration gefordert, eine Umverteilung von oben nach unten, geradezu umgekehrt, und außerdem eine Re-Regulierung der Finanzmärkte. Die Regierungspolitik der SPD sah ja eigentlich ein bisschen anders aus. Da gab es die große Steuerreform im Jahr 2000, Stichworte 15 Milliarden Euro weniger für die Unternehmen. Bei der Unternehmenssteuerreform, der Spitzensteuersatz wurde von 53% auf 42% abgesenkt.
Die ganzen schrecklichen Dinge nicht aufzählen, denn das habe ich ja auch gesagt. Ich bin ja auch solidarisch kritisch mit meiner eigenen Partei. Und ich habe auch gesagt, auch da hat die Rot-Grüne, aber auch nicht die Große Koalition alles richtig gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass man das jetzt nicht anders machen kann oder die Forderung aufstellt, es endlich anders zu tun.
Gut, das wäre unsere Frage gewesen, weil hinzu ist ja auch noch gekommen, dass Hedgefonds, Private Equity Fonds zugelassen worden sind, genau. Die Veräußerungsgewinne sind freigestellt worden. Glauben Sie denn, dass Sie jetzt mit der Politik, die Sie heute gefordert haben, eine wirkliche Mehrheit in der SPD haben?
Das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe festgestellt im Wahlkampf 2007, 2008, dass man mit einer Politik die soziale Gerechtigkeit an jedem politischen Thema definieren kann, ob das Bildung ist, ob das Energiepolitik ist, ob das Wirtschaftspolitik ist, ob das Familienpolitik ist, dass man da Menschen begeistern kann. Und zwar bis dahin, wo eigentlich die Partei ja immerhin will, meine Partei, bis ins progressive Bürgertum, haben wir Menschen dazu gewinnen können, weil wir sie überzeugt haben. Und wenn ich jetzt keine Mehrheit habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr dafür kämpfen soll.
Kommen wir mal zu dieser Zeit von 2006 und 2009. Eines ist auf jeden Fall unbenommen, es war eine äußerst spannende Zeit.
Das ist allerdings sehr richtig.
Reisen wir nochmal zurück in das Jahr 2006. Sie und Ihr innerparteilicher Konkurrent Jürgen Walter stellten sich da einer Basisabstimmung der hessischen SPD, die Jürgen Walter ja klar gewinnt. Dennoch nominierte ein Landesparteitag Sie zu hessischen Spitzenkandidaten. So super basisdemokratisch war dieser Vorgang doch eigentlich nicht, oder?
Also es war erstmal ein Novum, dass wir das überhaupt gewagt haben, weil es in keiner Satzung ja verankert war. Und es hat die Partei unheimlich motiviert. Und wir haben immer gesagt, dass es nur geht, wenn ein Parteitag im Endeffekt entscheidet. Das wussten auch immer alle. Und wenn man das an den absoluten Zahlen mit festgemacht hat, also jetzt nicht an den Unterbezirken, dann war der Abstand zwischen mir und Jürgen Walter relativ gering. Es waren nicht mehr als 80 Stimmen im Endeffekt.
Der Professor für Politikwissenschaft, Georg Filbert, analysierte im November letzten Jahres in der Zeitschrift konkret diesen Vorgang so, dass Sie von den Delegierten des Landesparteitages deswegen gegen das Votum der Mitgliederbefragung zu Spitzenkandidat gekürt wurden, weil Ihnen als die von Jürgen Walter ausgesehen weiter links stehende Kandidatin die größeren Chancen eingeräumt worden sind, die Linkspartei aus dem hessischen Parlament herauszuhalten. Ist da was dran an dieser Sicht?
Nun, ich musste das habe ich vorhin ja bei der Veranstaltung auch gesagt, man muss aufpassen, dass man im Rückblick ja nicht so tut, als wenn man so super schlau vorher gewesen wäre. Ja. Und es war schon so, dass ich erstmal die Partei, und zwar die gesamte Parteibasis, für ein linkes Politikprojekt gewinnen musste. Das war auf dem Parteitag, konnte man das hören in meinen Reden, aber es war ja noch nicht ausformuliert. Es war eher umgekehrt, dass viele gesagt haben, gegen Roland Koch hat die doch überhaupt keine Chance. Ja, eine Frau, eine Junge, die kann nicht reden, die kann nicht führen, die ist viel zu still, die ist gar nicht intellektuell. Also mir wurden ja gerade von der medialen Presse überhaupt keine Chancen zugerechnet.
Als Sie öffentlich aussagten, sich niemals von der Linkspartei zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, war das eigentlich Ihre eigene Überzeugung oder war das die Unterwerfung unter einer Parteilinie, die die Partei Die Linke aus den Parlamenten der westdeutschen Flächenstaaten heraushalten wollte, nachdem diese ja im Mai 2007 in die Bremer Bürgerschaft schon eingezogen war?
Nun, es war mit Sicherheit so, dass wir geglaubt haben, und davon war ich auch überzeugt, dass wir mit einem Programm, wie wir es aufgestellt haben als SPD, die Linken für eine gerechte, solidarische Politik nicht brauchen. Und gleichzeitig muss man auch wissen, dass das Thema irgendeine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit den Linken war in der Partei ein absolutes Tabu. Die Sozialdemokratie hatte sich nicht damit auseinandergesetzt. Und wir haben im Wahlkampf genug Tabus gebrochen. Zum Beispiel eine andere Energiepolitik, eine sozial gerechte Politik in der Gleichstellungspolitik, eine Bildungspolitik, wo wir kein Kind zurücklassen. Das war ja für viele auf der ganz rechten Seite eine große Bedrohung.
Nach den Wahlen vom 27. Januar 2008 hatten sie dann eine Pattsituation im hessischen Parlament. Weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb hatten eine Mehrheit. Und in dieser Situation gingen sie ja dann auf die Linkspartei doch zu und wurden nach allen Regeln der Journalie als Lügelanti durch den Kakao gezogen. Da konnten sie sich noch so oft erklären, wie sie wollten. Mir ist im Hinterkopf verblieben zum Beispiel ihr Auftritt bei Anne Will, bei der sie wie bei einem peinlichen Verhör befragt wurden, bei dem Anne Will den Großinquisitor quasi grab und menschlich als Zuschauer gewünscht hätten, dass sie vielleicht irgendwann mal so reagieren wie Bill Clinton auf Sabine Christiansen und sagen, jetzt ist aber genug.
Ich habe viel aushalten müssen in dieser Zeit. Bei mir wurden alle Grenzen überschritten, auch alle moralischen Grenzen überschritten. Und klar, im Nachhinein würde ich Ihnen recht geben und sagen, ich hätte mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein auftrumpfen können, mir damals auch mal manchem anderen den Mund verbieten sollen. Ja. Die Presse ist über mich hergefallen in einer heuchelnden Art und Weise. Das war wirklich unbeschreiblich. Aber gut, das gehört alles zu dieser Geschichte, die ich jetzt aufarbeiten muss. Ja? Aber ich denke, wir sollten in Zukunft wirklich mal darüber reden, wie Medien mit Menschen umgehen. Überhaupt über die ganze Frage des Zerfalls von Öffentlichkeit und Mainstream-Medienpolitik. Denn mir fällt auf, dass ich immer häufiger das Gefühl habe, dass die veröffentlichte Meinung nicht gleichzusetzen ist mit der öffentlichen Meinung.
Tja, so könnte man ja auch zum Beispiel erklären, dass wir ja mit Roland Koch eine, ich glaube, dass man ihm da nicht zu nahe tritt, eine wahre Skandalnudel als Ministerpräsident haben, dessen Liebe zur Wahrheit dem einen oder anderen auch nicht immer als so ganz gesichert scheinen könnte. Denken wir an die Schwarzgeldaffäre und die angeblichen jüdischen Vermächtnisse, an die aktuellen Steuerfahnder- und Polizeiaffären, an Nachtflugverbotsversprechen und so weiter und so fort. Dennoch wird ein Roland Koch nicht als Lügenkoch durch den Pressewald gezogen.
Ja, sehen Sie, wir können das als Opposition nur immer wieder skandalisieren, aber das liegt an Ihnen, an den Medien, das mal genauso aufzuarbeiten, wie es sich eigentlich gehört. Die Frage muss man zurückgeben an die Medien. Warum ist es so ruhig im Blätterwald?
Was würden Sie sagen, warum ist es so ruhig im Blätterwald?
Beantworten Sie mir die Frage. Sie sind von den Medien.
Ja, uns würde es erscheinen, dass es etwas mit Machtkonzentration im Blätterwald zu tun hat. Sie sind Mitbegründerin des Instituts Solidarische Moderne. Solidarische Moderne, was ist das denn?
Da haben sich viele Menschen auf den Weg gemacht, einen Dialog zu organisieren, der einerseits umfassende Politikkonzepte für die Zukunft aufbereitet und vorbereitet. Das sind Menschen aus der SPD, aus der Partei Die Linke, von den Grünen, Gewerkschafter, viele, viele Wissenschaftler, Menschen aus Bewegungen, die sich aufgemacht haben, die sagen, wir müssen über ein alternatives Politikkonzept reden. Da gibt es auch viele Ansätze, die muss man sichten, die muss man zusammenfassen, aber es geht uns darum, wirklich ein geschlossenes Konzept zu dieser neoliberalen Ideologie aufzustellen.
Und das war auch die Motivation der Gründung dieses Instituts?
Das war die Motivation, das ist die Motivation in allererster Linie. Auch eine kulturelle Hegemonie in der Gesellschaft wiederherzustellen, dass nach den Wahlen man nicht hingeht und mit dem Rechenschieber guckt, die haben so viel, wir haben so viel, also machen wir Politik mit denen, sondern dass es wieder um Inhalte geht in der Politik. Dass die Menschen das, was sie mehrheitlich gewählt haben, auch wieder bekommen. Sie haben sie in Hessen nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich in Thüringen bekommen. Sie haben es mit Sicherheit auch nicht im Saarland bekommen. Und so funktioniert Politik und so darf Gesellschaftspolitik auch nicht funktionieren.
Ein Teil der alten Linken oder der industriellen Linken, wie sie im Gründungsaufruf des Instituts Solidarische Moderne genannt wird, sah als Voraussetzung für die Emanzipation aller Gesellschaftsmitglieder die Vergesellschaftung der Produktionsmittel der Gesellschaft an. Inwieweit spielt dies im Konzept der Solidarischen Moderne eine Rolle?
Ja, schauen Sie, wir wollen jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Es gehört dazu, dass wenn man so ein umfassendes Projekt
geplant, ja. Wo Menschen zusammenkommen aus den unterschiedlichsten Diskussionszusammenhängen, aus den unterschiedlichen Generationen, aus den unterschiedlichen Lebenserfahrungen, muss man erst mal gucken, wie kann man denn überhaupt zusammen produktiv diskutieren. Ja? Und da sind viele, viele Einzelfragen überhaupt noch nicht aufgerufen worden. Die rufen wir jetzt nacheinander auf. Das ist nichts, wo wir morgen eine Antwort geben. Aber wir haben langfristig Projekte, um diese Antworten auch zu geben.
Und Ihre persönliche Meinung dazu?
Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die Vergesellschaftung der Banken, der großen Unternehmen bringt uns jetzt morgen das Heil. Ja? Sondern da muss erstmal gesellschaftlich vorher was passieren.
Sie sprachen aber zum Beispiel die Sparkassen an, die nicht gezockt haben.
Ja, das ist ja auch sehr erfreulich.
Das ist öffentlich Eigenes. Das ist öffentliches Eigentum.
Ich bin sowieso dafür, dass man sehr viel mehr öffentliches Eigentum behält. Wir haben ja in den letzten Jahren, das heißt wir, aber die neoliberale Ideologie hat ja auch viele dazu gezwungen, gnadenlos zu privatisieren. Ja, die ganze Daseinsvorsorge, die Energiewirtschaft, die Wasserwirtschaft, auch die Bildung wird immer mehr privatisiert. Da passieren ganz viele Skandale und da müssen wir uns erstmal drum kümmern.
Frau Ypsilanti, wir danken Ihnen für das Gespräch.